همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, so dass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 10. November 2024, gleich dem 20. Obon 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Liebe Freunde, wir betrachten in dieser Sendereihe die verschiedenen Arten von Erzählungen in der Volksliteratur, insbesondere im persischen Volksmund. Wie Sie wissen, besprechen wir zurzeit die Fabeln. Wir sagten, dass es in diesen volkstümlichen Erzählungen oft darum geht, dass man einem Feind nicht vertrauen darf, sondern ihm gegenüber weitsichtig sein und wenn nötig eine List anwenden muss. Es werden aber auch noch andere Dinge in Fabeln empfohlen, wie zum Beispiel die Genügsamkeit. Dabei wird hervorgehoben, welche schädlichen Folgen die Gier hat. Die Genügsamkeit nimmt in Büchern über Moral und Ethik einen festen Platz ein. In vielen volkstümlichen Erzählungen aus dem Iran und ganz besonders in den Fabeln wird unterstrichen, dass die Abkehr von der Genügsamkeit zu schweren Irrtümern und Problemen und sogar zur Vernichtung führt. Der Held einer Geschichte oder auch sein Feind wird oft durch seine Unersättlichkeit geblendet und stürzt sich ins Unglück. Wissenschaftler, die sich mit den volkstümlichen Erzählungen befassen, sagen sogar, dass es mehr Geschichten über den Schaden der Gier gibt als Geschichten mit anderen moralischen Empfehlungen, wie die Empfehlung, auf Gott zu vertrauen, Geduld zu üben und barmherzig und nachsichtig zu sein. In den Erzählungen, die vor der Begierde warnen, spiegelt sich der gute Rat der Weisen wider, welche die Gier mit einem Strick um den Hals und einer Fußfessel verglichen haben. Manchmal ist die Begierde nur durch Genügsamkeit einzudämmen, das heißt, der Mensch bewahrt sich vor Leid und Sorgen, wenn er sich mit dem, was er hat, begnügt. In den Tierfabeln wird die Begierde oftmals dem Vertrauen in Gott gegenübergestellt. Das heißt, manch einer häuft bis zu seinem Tod immer mehr Reichtum an, aus Angst, irgendwann einmal keinen Unterhalt zu haben. Dies geht auf seinen Mangel an Gottvertrauen zurück. Wenn ihn dann der Tod ereilt, muss er aber alles, was er nicht verbraucht hat, zurücklassen und gehen. In den Fabeln über die Begierde zeigt sich diese schlechte Eigenschaft von zwei Seiten. Die Gier äußert sich entweder beim ungezügelten Konsum oder beim Geiz und Nichtkonsum durch Anhäufung von Reichtümern. Beides führt schließlich zu Komplikationen und Enttäuschung. Aber wenn jemand mit dem zufrieden ist, was er hat, und sich vor der Raffgier und Unersättlichkeit hütet und auf Gott, der jedem seinen Unterhalt schickt, vertraut, so wird er Rettung finden und ein gutes Leben haben.
Sie hören die Geschichte vom Jäger, dem Reh, dem Wildschwein und dem Wolf. Auch diese Geschichte stammt aus Kedileva Demne. Ein Jäger war mit Pfeil und Bogen in den Wald gegangen. Es war ein heißer Tag und ihm lief der Schweiß übers Gesicht. Da legte er Pfeil und Bogen zur Erde und wischte sich den Schweiß ab. Dabei schaute er um sich. Kein anderer Jäger war in der Nähe. Auch war kein einziger Vogel am Himmel zu sehen. Da murrte er vor sich hin. Heute ist kein guter Tag. Wo sind die ganzen Vögel? Es gibt nichts zu jagen. Gerade wollte er wieder zurückkehren, als ein Geräusch ihn aufhorchen ließ. Es kam aus dem hohen Gras. Leise hob er Pfeil und Bogen hoch und verbarg sich. Dann lauschte er wieder. Er hörte Tierhufe und dann sah er ein schönes Reh zwischen dem hohen Gras hervortreten. Das Reh schien nicht auf seine Umgebung zu achten und stolzierte verträumt einher. Der Jäger aber freute sich, »Oh, was für eine gute Beute, die muss mir gehören.« Er steckte den Pfeil vorsichtig in den Bogen und spannte die Bogensehne. Das kleinste Geräusch genügte, um das Reh aufzuschrecken. Dann richtete er den Pfeil auf das Reh und schoss ihn ab. Er traf das Reh mitten ins Herz. Das arme Reh sank zu Boden. Der Jäger kam und zog den Pfeil heraus. Er schulterte das tote Tier und machte sich, vor sich her singend, auf den Heimweg. Bis zu seinem Hause war es nicht weit. Während er erfreut weiterging, hörte er plötzlich ein Rascheln. Da dachte er bei sich, vielleicht ist das noch ein Reh. Ich sollte mich still verhalten. Dann ging es ihm durch den Kopf. »Eigentlich brauche ich doch kein anderes Tier zu jagen. Dieses Reh genügt.« Doch dann sagte er sich, »Aber nein, ich kann doch das zweite verkaufen.« Also lud er das Reh ab und bereitete Pfeil und Bogen vor. Wieder hörte er dieses Geräusch im Gebüsch. Er war schon darauf vorbereitet, das nächste Reh zu töten, als er plötzlich ein großes Wildschwein auf sich zurennen sah. Rasch schoss er seinen Pfeil ab. Der bohrte sich in den Hals des Tieres. Dem Wildschwein lief das Blut über den Körper, aber es fiel nicht zu Boden, sondern kam wutentbrannt auf den Jäger zu. Der zückte den nächsten Pfeil, doch da hatte ihn das Wildschwein schon erreicht und fiel über ihn her. Nach einem harten Zweikampf fielen beide verletzt und erschöpft zu Boden. Jäger und Wildschwein waren so schwer verwundet, dass sie beide schließlich neben dem toten Reh starben. Der Pfeil des Jägers war abschussbereit im Bogen des Jägers stecken geblieben. Die drei boten einen schauerlichen Anblick. Ein hungriger Wolf witterte den Geruch von Fleisch und Blut. Er folgte der Spur und fand die Leiche des Jägers und die beiden Tierkadaver. Da freute er sich riesig, mühelos an einen Fraß gelangt zu sein. Er lachte laut, »O du armer, hungriger Wolf, da hast du nun genug zum Fressen. Lass es dir schmecken.« Und dann dachte er, »Am besten sollte ich nicht alle drei auf einmal fressen und zwei davon verstecken. Dann brauche ich ein paar Tage lang nicht auf die Jagd zu gehen.« Erst werde ich mein Mittagessen zu mir nehmen und dann nach einem Versteck für die beiden anderen suchen. Als erstes wollte der Wolf den Jäger verschlingen, aber kaum hatte er sich ans Werk gemacht, da berührte er mit der Schnauze den Pfeil, der noch im Bogen steckte. Der Pfeil schnellte aus dem Bogen und traf den Wolf. Der Wolf wusste nicht, wie ihm geschah. Er taumelte ein paar Schritte hin und her und fiel dann neben die anderen tot zu Boden. An dieser Geschichte aus Kelile Vademne kann jeder sehen, was die Begierde dem Jäger eingebracht hat. Er war nicht mit der ersten Beute zufrieden und stürzte sich mit seiner Begierde in den Tod.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hosseine Zaman mit dem Titel Feraq, das heißt Trennung.
شب باز باران میگره گریم راه نیستان میگره چاه کوتا بشنوه درد مرا ماه کو آن شاهد درگا شنا ای علی سنگ صبور فاطمه وارث قلب غیور فاطمه چشمهایت ای طلوع بر جهان ای کاش میتابید با تا به که باید زهجرانت سرود شد در وسط شهیدانت سرود کاش امشب باز باران میگره گریم راه نیستان میگره موسیقی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Nach Nahjul Balagha begegnen wir Stellen, an denen Imam Ali bestimmte Ereignisse voraussagt. Er besaß Wissen, das nicht durch Erfahrungen erworben oder durch den Verstand, Vernunft erschlossen werden kann. Der Imam sagt in Khutba 93, »Fragt mich, bevor ihr mich verliert, und bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr könnt mich nicht nach etwas fragen, das zwischen euch und der Stunde, dem Tag der Auferstehung liegt, ohne dass ich euch Kunde geben würde. Im Koran ist wiederholt von den Dingen, die im Verborgenen liegen, die Rede. So heißt es in Sure An'am 6, in Vers 59 über Gott. Bei ihm befinden sich die Schlüssel zum Verborgenen, nur er kennt sie. Und in Sure Hud, Sure 11, Vers 49 heißt es, O Prophet, das ist einer der Berichte von den verborgenen Dingen, die wir dir offenbaren. Zuvor kanntest du sie nicht, weder du noch dein Volk. Gott hat aber auch gesagt, dass er von diesem Wissen jemandem zukommen lässt, wie in den Versen 26 und 27 des Sure Jin, Sure 72. Er ist der Kenner des Verborgenen, er enthüllt keinem seine Kenntnis vom Verborgenen, außer allein dem, der er unter seinen Gesandten erwählt hat. Die Propheten sind also in einige Geheimnisse der Welt eingeweiht worden und konnten Aussagen über Verborgenes oder die Zukunft machen. Der Koran zitiert in der Sure 3, Vers 49, Prophet Jesus, gegrüßt sei er, der gesagt hat, »Und ich verkünde euch, was ihr esset und was ihr in euren Häusern speichert.« Wahrlich, darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid.
Imam Ali a.s. hat mehrere zukünftige Ereignisse angekündigt. Dabei unterstreicht er immer, dass er sein Wissen und seine Erkenntnis vom Propheten, Friede sei ihm und seinem Hause, erworben hat. Zum Beispiel hat er nach dem Jamal-Gefecht in Basra, Irak, eine Rede gehalten und Ereignisse vorausgesagt. Da fragte einer seiner Anhänger erstaunt: Befehlshaber der Gläubigen, hat Gott dir aus dem verborgenen Wissen verliehen? Da sagte der Imam: Was ich gesagt habe, ist kein Verborgenes, sondern Wissen, was man bei dem Besitzer dieses Wissen erwerben muss. Das verborgene Wissen ist das Wissen über das Jenseits, und dies ist etwas, wovon Gott in folgendem Vers spricht: Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der Stunde. Er sendet den Regen nieder, und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Und niemand weiß, was er sich morgen zufügen wird, und niemand weiß, in welchem Lande er sterben wird. Dann erklärt Imam Ali a.s. zu diesem Vers 34 aus der Sure Luqman, Sure 31, in der Freitagsgebetsansprache 128: Daher weiß Allah, der Erhabene, was in den Mutterschößen ist, männlich oder weiblich, hässlich oder schön, großzügig oder geizig, elend oder glückselig. Er weiß, wer das Holz als Brennstoff für die Hülle sein oder im Paradies die Propheten als Freunde haben wird. Das ist das Wissen um das Verborgene, das niemand weiß außer Allah, und alles außerhalb dessen ist Wissen, das Allah seinen Propheten gelehrt hat, und der hat es mich gelehrt. Und er betete, dass meine Brust es behalten und meine Rippen es umfassen mögen. Imam Ali a.s. betont, dass nur Gott allwissend und der Einzige ist, der sein Wissen nicht bei anderen erworben hat. Gottes Wissen umfasst alles, so dass er die Zahl der Regentropfen und der Sterne kennt.
Die muslimischen Gelehrten, ob Schiiten oder Sunniten, sind gemeinsam der Ansicht, dass Imam Ali a.s. mehr als jeder andere aus den Schätzen der Weisheit und des Wissens des Propheten geschöpft hat. Imam Ali sagt selber: Als der Prophet Gottes, Segen sei auf ihm, die letzten Augenblicke seines Lebens verbrachte, wollte er mit mir sprechen. Er teilte mir mit, was nach ihm geschehen wird, und er lehrte mich 1000 Tore des Wissens, wobei mit jedem Tor 1000 weitere sich öffneten. So weiß ich jetzt die Zeit des Eintreffens des Todes und der unliebsamen Ereignisse und bilde mir aufgrund eines gottgegebenen Wissens ein Urteil. Die Vorhersagen Imam Alis sind bekannt und es ist viel darüber geschrieben worden. Sie lassen keinen Zweifel darüber übrig, dass der Imam verdeckte Dinge kannte. Vor dem Gefecht mit den streitsüchtigen und irregeführten Kharijiten, das als Nahrawan-Gefecht bekannt wurde, hat er gesagt: Bei Gott, nur 10 von ihnen werden am Leben bleiben und von euch werden 10 Personen ihr Leben verlieren. Ibn Abel Hadid, der sunnitische Kommentator zum Nahjul Balugha, schreibt dazu: Diese Nachricht über das Verborgene gehört zu den Wundertaten Alis, denn es gibt 2 Arten von Vorhersagen. Die eine davon ist die generelle Vorhersage, wie wenn jemand sagt, ihr werdet über diese Gruppe siegen. Auch wenn eine solche Vorhersage zutrifft, ist es noch kein Beweis dafür, dass derjenige, der sie macht, über eine verborgene Wahrheit im Bilde ist. Aber eine präzise und nähere Vorhersage, wie die von Imam Ali über die genaue Zahl der Verluste auf beiden Seiten, zeigt klar seinen Kontakt zu einer anderen Welt. Eine solche Vorhersage übersteigt die Fähigkeiten des Menschen. Sie lässt sich nur als Wunder oder Wissen über das Verborgene bezeichnen. Imam Ali alayhi salam betrieb die gleiche Politik wie der Prophet des Islam salawatullah alai. Obwohl er den Munafirin Heuchler gut kannte und wusste, dass sie keinen echten Glauben haben, hat er sie nicht wie Nichtgläubige behandelt, sondern ist er mit ihnen wie mit den Gläubigen umgegangen. Er hat auch als Richter und bei der Klärung von Gerichtsfällen gemäß den islamischen Regeln der Jurisprudenz ein Urteil gefällt und nicht seine Kenntnisse über Verborgenes herangezogen. Ali hat nur dort, wo es das Wohl der Muslime und die Verpflichtung gegenüber Gott notwendig machte, sein Wissen über verborgene Wahrheiten genutzt und ansonsten sich nach den üblichen Kenntnissen gerichtet. Sein Verhalten zu seinem potenziellen Attentäter Ibn Muljam geht auch auf diese Grundlage zurück. Als Ibn Muljam nach Medina kam, um dem Imam den Treueeid zu schwören, gratulierte er diesem und gelobte ihm seine Treue. Da fragte Ali alayhi salam ihn, wie er heißt. Er antwortete, Ibn Muljam. Daraufhin sprach der Imam, alles kommt von Gott und kehrt zu ihm zurück. Als Imam Ali sagte, dass Ibn Muljam sein Mörder sein wird, meinten einige, warum tötest du ihn nicht, sollen wir ihn töten? Da sagte er, es ist mir niemals gestattet, jemanden zu töten, bevor er ein Verbrechen begangen hat. Imam Ali zeichnet sich die anderen makellosen Imame durch seine menschlichen Tugenden aus, wenn er die anderen aufruft, standhaft und geduldig zu sein, geht er selber als das große Beispiel voran. In seinem Brief an Osman ibn Hanif, Befehlshaber in Basra, Irak, fordert er, dass die Regierungsbeamten einfach leben müssen. Und schreibt, soll ich mich damit zufrieden geben, dass ich Befehlshaber der Gläubigen bin, ohne die Bitternisse der Zeit mit den anderen zu teilen und ihnen in den Engpässen des Lebens kein Vorbild zu sein? Der Imam hat daher niemals das Wissen über Verborgenes ausgenutzt, um sich ein bequemes Leben einzurichten oder sich vor Gefahren in Sicherheit zu bringen, und er hat sich in das gefügt, was Gott für ihn vorher bestimmt hat.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه، آتش بشان تو قلب مرداشه، کوهن که سر به زیر و آرومن، رشته کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم، مشق شهادت میکنم مردای این خواه، از روی دست و بازوی هر جایی
چراغ روشنی هست. هیچ کی ندیده قبل این مردم سپیدا شال دلیری و سرشوری ببنده. این جنگل افرای عمر نزد کرده وقت تبر خوردن جنگ و خون به پا میشه. کل امیر کوه میپوشن هر مرد هم سنگ دنا میشه. وقتی برای عشق میجنگن رنگ سفر میگیره دنیاشون. با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگاشون. مشق شهادت میکنم از روی دست و بازوی سقای بیدست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش. هر جای این خونه چراغ روشنی هست. هیشکی ندیده قبل این مردم چیده با باد از آزادگی گفته. وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میافته. هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه. عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه. جان چلاله واژگون میشه.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamid Zamani mit dem Titel Sepidar.
Thank you. Islam, Ernährung und Gesundheit.
Einen schönen guten Tag wünschen wir unseren lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Auch heute werden wir Ihnen wieder Halal-Ernährungsmittel vorstellen. Die nun genannte süße Köstlichkeit ist eine Obstsorte, die sehr viele physische und psychische Wirkungen hat. Nicht nur das Obst selbst, sondern auch dessen Stiel und deren Blätter werden von vielen Menschen gegessen und schon in frühen Zeiten befassten sich Mediziner und Ärzte mit deren Nährstoff. Im Koran wurde diese Obst mehrmals erwähnt und es zählt zu den Paradiesfrüchten. Heutzutage ist auch für den Forschern und Medizinern der Nährwert dieser göttlichen Gabe bekannt und die Frucht wird in Diätprogrammen und in der Pharmazie verwendet. Bleiben Sie also dran! Trauben gehören zu einer Obstsorte, die man auf der ganzen Welt finden kann und sie werden von vielen Liebhabern genossen. Diese Frucht gibt es in den Farben Grün, Schwarz und Rot. Sie ist fleischig und voll mit Vitaminen. Trauben bestehen zu 79% aus Wasser und sie haben einen unterschiedlichen Zuckergehalt, verschiedene Mineralien und andere nützliche Bestandteile. Imam Muhammad Borrell a.s. sagte, 4 Obstsorten sind es, die zu den Paradiesfrüchten gehören, nämlich Trauben, frische Datteln, Granatäpfel und Äpfel. In den letzten Jahren haben Forscher der Universität of Wisconsin in Amerika in roten Trauben eine chemische Substanz entdeckt, die sich einzigartig auf das Herz auswirken. Laut diesen Forschern schützt diese Substanz mit dem Namen Resveratrol das Herz vor Veralterung. Resveratrol wirkt in der Tat wie eine Diät mit wenigen Kalorien, erhöht das Lebensalter und verlangsamt den Alterungsprozess. In Trauben gibt es viele gute Vitamine wie A, B, C und auch Kalium, Magnesium, Eisen, Jod sowie Phosphor. Der Zuckergehalt gelangt problemlos und ohne jegliche Veränderung ins Blut und wird dort resorbiert. Er zählt zu den nützlichen Zuckerarten. In 11 Versen im Heiligen Koran wird auf Trauben hingewiesen. Gott beschreibt diese Paradiesfrucht als eine gute Gabe. In den Versen 31 und 32 der Sure Naba heißt es, gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben, umfriedete Gärten und Rebstöcke. Der Gesandte Gottes und seine Imame haben sehr viel über die Ernährungswerte und die gesundheitlichen Seiten dieser Frucht gesprochen und forderten die Menschen auf, von dieser besonderen Obstsorte zu essen. Zum Beispiel sagte Imam Ali alaihi salam, die Traube ist sowohl eine Obst als auch eine Mahlzeit, sie ist süß und schmeckt auch sehr gut. In diesem Zitat erkennt man, dass der Imam Trauben nicht nur als eine gute Frucht bezeichnet, sondern auch als eine ganze Mahlzeit. Heutzutage meinen Ärzte und Ernährungswissenschaftler auch, dass Trauben, Datteln und sogar Rosinen eine Mahlzeit ersetzen können, da sie die gesamten körperlichen Bedürfnisse decken können. Die genannten Früchte werden sofort ins Blut resorbiert und sie produzieren den nötigen Zuckergehalt und die Energie, die der Körper braucht. So wird durch den Verzehr einer kleineren Menge von Rosinen oder Trauben viel Energie für körperliche und geistige Aktivitäten ausgelöst. Trauben Trauben haben sehr viele positive Vorzüge, zum Beispiel haben sie eine einzigartige Wirkung auf die Psyche und sie wirken gegen Depressionen. Trauben vertreiben Kummer und Sorgen sowie Stress und Angst. In islamischen Überlieferungen steht, als Noah nach der Sintflut, als das Wasser niedersank, die Knochen der Toten sah, erlitt er sehr viel Leid. Gott sagte ihm, dass er schwarze Trauben essen soll, damit sein Leid und sein Koma vergeht. Forscher und Mediziner sind auch nach langen Studien zu dem Ergebnis gekommen, dass Trauben Koma und Leid vertreiben. Sie sind der Meinung, dass dies aufgrund von Kalium entsteht. Denn Kalium sorgt für Fröhlichkeit und reguliert den Herzschlag. Mediziner behaupten, dass Herzrhythmusstörungen zu Depressionen führen. Avicenna, ein großer iranischer Philosoph und Mediziner, deutete darauf hin, dass Trauben die Magen- und Darmschmerzen lindern. Diese Frucht entfernt Giftstoffe im Körper und reinigt das Blut, sie wirkt hämatopoetisch und beseitigt Schwäche und Müdigkeit. Ernährungsexperten haben belegt, dass Trauben gegen Vergiftung, hohen Blutdruck, Verdauungsstörung und gegen Hautkrankheiten wirken. Es ist auch interessant zu wissen, dass man mit natürlichem Traubensaft eine Schönheitsmaske bilden kann, die Falten entfernt und die Haut transparent und frisch macht. Von Trauben wiederum bekommt man andere Ernährungsmittel wie Rosinen, Traubensüßmost, Traubenkernöl, Essig, unreife Trauben und deren Saft. Rosinen sind getrocknete Trauben, die etwa 60% Fruchtzuckergehalt besitzen und auch wie Pflaumen und Aprikosen sehr viel Antioxidanz beinhalten. Interessant ist dabei, dass je länger Rosinen trocken, deren Nährstoffe sich dadurch erhöhen. Auf natürliche Art getrocknete Rosinen sind viel besser als industriell getrocknete. Rosinen haben zahlreiche Nutzwerte. Sie produzieren mehr Energie als Trauben selbst und haben eine große Heilwirkung bei Atemwegserkrankungen, Lungenentzündungen, Nephrologie, Blasenreizung und Lebererkrankungen. In islamischen Überlieferungen ist eine besondere Art von Rosinen beliebter als die anderen, nämlich die Korinthen, die man von schwarzen und roten Trauben erhält. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, vernachlässigt nicht den Verzehr von Korinthen, denn sie halten den Körper gesund und aufrecht. Sie bereiten Freundlichkeit und stärken die Nerven. Korinthen sind gut für die magere Leute. In Überlieferungen steht es, wenn man 21 Tage lang zum Frühstück Korinthen isst, so kann man Alzheimer und auch Koma vorbeugen. Neueste Forschungen zeigen, dass der Verzehr von Korinthen Alzheimer vorbeugen kann. In der englischen Zeitschrift Chemie und Industrie wurde veröffentlicht, dass die Korinthen einen starken Einfluss auf Störungen, die aufgrund von Alzheimer entstehen, haben können. Laut Laborforschungen beinhaltet diese Trockenfrucht Stoffe wie Anthocyane und Polyphenole, die bei Alzheimer-Patienten sehr hilfreich sind. Sie beinhalten Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren sowie Vitamin E. In iranischen Webseiten der Mediziner ist zu lesen, dass Korinthen auch als Antikrebsmittel verwendet werden und sie sogar Krebs- und Herzkrankheiten heilen können. Essig ist ein weiteres Produkt, das man von Trauben erhält. Essig wird auch aus Äpfeln und Datteln erzeugt. Grundsätzlich findet Essig auf der ganzen Welt bei eingelegten Gemüse und Salaten Verwendung. Die Anwendung von Essig zu den Mahlzeiten hilft bei der Verdünnung des Blutes, er entfernt zudem die Körpergifte und senkt den Cholesterinspiegel. In islamischen Überlieferungen wurde erwähnt, dass Essig das Gehirn stärkt und das Herz erhält. Zitronensäure im Essig erleichtert die Verdauung von Resorption von Kalium und hilft beim Stoffwechsel. Essig kann die schädlichen Bakterien im Verdauungssystem vernichten. So wird Patienten mit Verdauungsproblemen wie Verstopfung, Durchfall und Blähungen empfohlen, ihre Probleme mit dieser Substanz zu beseitigen. Essig kann auch die Magensäuresekretion regulieren, Zahnbelag vorbeugen und Zahnfleischentzündungen heilen. Es ist aber auch zu erwähnen, dass Essig bei Patienten mit Neurasthenie, Gelenkschmerzen und Magengeschwür nicht zu empfehlen ist. Von Trauben kann man auch einen weiteren Produkt erhalten, dessen Genuss aber im Islam eine große Sünde ist, nämlich den Wein, der außer körperlichen Beschwerden auch physische und psychische Probleme nach sich ziehen kann und sich negativ auf den Charakter auswirkt. Nach islamischen Ansichten tendiert ein Betrunkener mehr zu unmoralischen Taten und Kriminalität. Daher ist der Genuss von Wein im Islam verboten. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass diese Sendung Ihr Interesse gefunden hat. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang. Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1-7. ayet.